das Thema Konsens wird ja sozusagen so als Showblocker immer bezeichnet. Ja, oh, wir müssen uns jetzt einigen und es ist ein Kompromiss und eigentlich wollen wir den alle nicht. Das stimmt doch nicht. Ja, also wie du sagst, wir haben ja eigentlich auch Tools, etwas Neues gemeinsam zu entwickeln, von dem alle dann letztendlich partizipieren. Aber vielleicht liegt dahinter eben wieder dieses Menschenbild zu sagen, oh, wir wollen ja gemeinsam uns eigentlich etwas Gutes, ja, und nicht dieses, ja, aber wenn ich dir jetzt was von mir abgebe, sei es nur eine Idee, Zeit oder Liebe, dann verliere ich etwas. Und deswegen, da bin ich komplett bei dir. Es ist zum einen so, glaube ich, dass diese Haltung in der Gemeinschaft, so wie beide ja auch sehr aktiv sind in dem Ökosystem, dass wir das Ökosystem als gemeinsame Plattform weiterentwickeln, als Mehrwert für alle. Und das Zweite, du sagst, wir haben die Tools. Warum nutzen wir sie nicht dafür? Wir können sie jetzt für, ich sag mal, eine skalierbare Organisation nutzen. Wir können sie aber auch für andere Themen einsetzen, wie jetzt eine ökologische Transformation, gesellschaftliche Veränderungen und so weiter.
Heute ist eine ganz besondere Folge, denn erstens habe ich die tolle Charlotte Altmann zu Gast. Und es ist gleichzeitig meine Abschiedsfolge von Femcare. Sie ist Wachstumsstrategin, Unternehmerin und Philosophin. Eine Frau, die Brücken zwischen Denkstrukturen und Businessrealitäten baut. Sie studierte Philosophie bei den Jesuiten. Und genau diese Zeit hat ihr Denken bis heute tief geprägt. Sie sieht nichts als dogmatisch oder statisch an, sondern sie analysiert, hinterfragt und betrachtet jedes Problem aus vielen Perspektiven. Und genau diese Fähigkeit, tief und flexibel zu denken, macht sie zur Gestalterin von Neuem. Wer jetzt sagt, Schöngeist und Hands-on-Aufbau stehen im Widerspruch, den belehrt sie eines Besseren. Von E-Commerce bis Fashion-Verlag bis Hyper-Growth-Startup, die Entwicklung datengetriebener Wachstumsstrategien und der Aufbau von Teamstrukturen begleitete sie über alle ihre Stationen hinweg. Klar, dass sie jetzt mit ihrem Unternehmen CSE Ventures eine gefragte Beraterin für B2B-Tech-Unternehmen, sowohl Advisorin bei europäischen VCs und deren Portfoliofirmen ist. Aber das allein genügt ihr nicht. Deswegen ist sie Mitglied der Community The School for Moral Ambition. Das ist eine Initiative, die auf den niederländischen Historiker Rutger Bregman zurückgeht und zu einem individuellen und aktiven Engagement aufruft, um die Welt zu einem besseren zu machen. Female und Future, das ist Femcare. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Wow, das ist so schön. Ich freue mich, dass wir auch nachher darüber reden werden. Meine Lieben, freut euch, denn heute zünden wir ein Feuerwerk für die letzte Femcare-Folge. Begrüßt mit mir Charlotte Altmann von CSE Ventures.
Super, ganz herzlichen Dank, Nadine. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und fühle mich sehr geehrt, mit dir gemeinsam im Abschluss über so spannende Themen zu finden.
Und die Brücke gleich zu Neuem zu schlagen, weil wir hören nicht auf, ihr zwei.
Danke.
Wir starten mal mit Go-to-Market. Also das ist die Phase, in der einem Startup der Product-Market-Fit weitestgehend validiert ist und es nun darum geht, richtig zu wachsen. Was macht es denn aus deiner Erfahrung so wichtig und was sind die Strategien für eine erfolgreiche Go-to-Market-Platzierung?
Ja, das Thema Go-to-Market, und das würde ich bereits mit einem Vorwort starten wollen, ist natürlich ein fast ja ein bisschen übertrieben genutztes Buzzword. Mhm. Deswegen würde ich davor, bevor wir jetzt auf die wesentlichen Kriterien eingehen, eine kleine Vorbemerkung machen wollen. Es ist meiner Meinung nach so, dass das Thema Go-to-Market oder Go-to-Market-Strategien ein Tool ist, das verschiedene Silos im Marketing, im Sales, im Customer Success hervorragend streamlined. Mhm. Heißt Go-to-Market als ein Tool, um eine holistische Marketing-Sales-Customer-Centric-Organisation aufzubauen, ist wunderbar. Wir sehen es nur leider obwohl es ein Buzzword mittlerweile geworden ist, sehr wenig in europäischen Tech-Unternehmen vor allem. Und deswegen würde ich jetzt, um auf deine Antwort zurückzukommen, sagen, es gibt meiner Meinung nach vier wesentliche Herangehensweisen, wie zum einen eine gestreamlinete Organisation idealerweise, effizienterweise funktioniert. Und zum anderen auch eben das Thema Customer Centricity im Auge behält. Und genau, wie gesagt, ich gehe in der Regel über vier Punkte. Der erste ist wirklich die Kernfrage, wen will man eigentlich erreichen? Also ich sehe das immer wieder, dass ein Produkt entwickelt wird, wie du sagst, ein Product-Market-Fit erreicht ist, erste Use-Cases gefunden und erfolgreich umgesetzt wurden. Und dann die große Frage im Raum steht ja, und wie skaliert man das Ganze jetzt eigentlich? Ja, das kennst du sicherlich auch in deiner Arbeit, vor allem als Business Angel, dass das einer der Knackpunkte hinsichtlich dann langfristigen Growth-Zielen ist. Und hier meiner Meinung nach ist wirklich das der wesentliche Faktor, dass man sehr klar über ICPs, Ideal Customer Profiles geht, diese über die Segmente, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, abarbeitet, ja, dass man wirklich sagt, man definiert eine nach dem anderen, das schließt jetzt nicht aus, dass man vielleicht auch ein, zwei, drei parallel bearbeitet, aber dass man sehr systematisch eigentlich von low-hanging fruit bis wirklich ideal Segmentierung, Marktdurchdringung letztendlich durchgeht. Und das Zweite ist dann, ich glaube, auch einer der ganz wesentlichen Faktoren, wo gerade Marketing und Sales Alignment der wesentliche Erfolgsfaktor ist, und zwar die Frage, was will man eigentlich adressieren? Also ich erlebe das ist der Klassiker sehr häufig, dass die Kommunikation im Top-Funnel bis Retention nicht aligned ist. Und das liegt meiner Meinung nach unter anderem daran, dass das Thema Value Proposition, also wirklich, was macht dein Produkt und dein Service outstanding im Markt, nicht definiert ist. Also gerade, ich will das gar nicht im negativen Sinne jetzt zu breit treten, aber insbesondere bei SaaS-AI-Lösungen wird sehr häufig das Thema Effizienz, Skalierbarkeit und so weiter als Key Asset kommuniziert. Das ist nicht der Pain und die outstanding Solution für den Kunden. Ja, also jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu dem Thema Customer Centricity zurück. Was ist das Problem des Kunden im Funnel, also entlang der kompletten Customer Journey? Und was ist wirklich outstanding? Was ist der wesentliche Mehrwert, den deine Lösung dann bietet? Ich arbeite auch sehr gerne so mit dem Begriff Superpower, weil ich es einfach einen tollen Ansatz finde, zu definieren, was macht dich anders, was macht dich besonders und was ist natürlich dann für den Kunden auch wesentlich.
Und du sprichst da schon ein paar ganz tolle Sachen an. Es ist tatsächlich so, wenn man die verschiedenen Sparten in den Tech-Unternehmen dann mal zusammenführt und auf eine Value Proposition aligned, dann auf einmal machen auch die Maßnahmen Sinn und fühlen sich für den Kunden einheitlich an. Okay. Weil wie oft landest du da, sei es in der Hotline oder sonst irgendwo, und du denkst dir, hä? Das passt jetzt aber irgendwie vorne und hinten nicht ganz zusammen. Und das ist so wichtig, wie wir das wahrnehmen und wo wir dann auch treue Kunden eben bleiben.
Genau. Und das ist genau der Aspekt zu sagen, unabhängig jetzt vom Low-Touch oder High-Touch-Produkt, also inwieweit stark automatisiert im Funnel kommuniziert werden kann oder sehr persönlich. Das ist tatsächlich auch mein dritter Punkt, sozusagen zu überlegen, welche Touchpoints gibt's denn und wie adressiere ich eben zusammenhängend, kommuniziere ich quasi ein Produkt und eine Marke, und das nicht nur im Sinne von Sprache, sondern natürlich auch visuell. Also da erlebe ich auch immer wieder wilde Brüche. Und genau, da ist natürlich das Thema einheitliche Organisation ein wesentlicher Faktor. Vielleicht nochmal den letzten, dritten Punkt, den ich auch häufig sehe und über den wir auch schon im Vorfeld mal gesprochen hatten, ist die Frage der Skalierung, und zwar, was für ein Setup brauchst du initial, um mit dem Setup dauerhaft auch wachsen zu können, auch die einzelnen Wachstumsschritte nehmen zu können, ohne, ich sag mal, wesentliche Migrationen oder Brüche sowohl dataseitig als auch teamseitig zu haben. Und da empfehle ich tatsächlich von Anfang an auf ein Tech-Stack oder auf ein insgesamtes Setup zu setzen, das zwar initial vielleicht mal ein bisschen teurer ist, aber eben deine Skalierbarkeit hinten heraus abbildet. Ein gutes Beispiel, um ein bisschen praktischer zu werden, ist HubSpot als CA, dass man sagt, okay, man startet mit einem kleinen Package und kann letztendlich bis in die Enterprise reingehen. Mhm. Nur so als Idee, um mal ein bisschen praktischer und aktiver zu denken.
Absolut. Und das erlebe ich genau in der Arbeit als Business Angel oder als Beiräte oder alle, die junge Unternehmen unterstützen und begleiten. Genau da hakt es dann auch. Wie schafft man es von dem Scribblen von den 5 Kunden, die man bisher hat, übers Excel-Spreadsheet zu einem tatsächlich skalierbaren Modell? Und dass man auch verstanden hat, warum habe ich denn diese 5 Kunden gewonnen? Was waren denn die Erfolgsfaktoren? Was war der Nutzen, der die überzeugt hat? Und wie kann ich das jetzt über die Zeitachse und über die Skalierungsachse legen? Genau, also total spannende Themen und erfolgsentscheidend, richtig erfolgsentscheidend. Wenn das nicht gut aufgesetzt ist, dann knackt es oft. Und dann sieht man auch das Teams, weil es auch auf die Menschen sich auswirkt, wenn das zu viel Druck auf das System kommt, wenn du skalierst und nicht die Unterstützung hast, die du brauchst, dann wird es auch im Team ein bisschen kribbelig oft, oder?
Absolut. Also das ist sicherlich auch einer der wesentlichen Faktoren, die ich dem Thema, habe ich mich neben dem Thema Go-to-Market-Strategien, ich würde sagen, in den letzten 6 Jahren zusätzlich gewidmet. Es läuft immer so ein bisschen als Soft-Thema. Ich glaube, es ist ein Erfolgsfaktor, der unabhängig von einer guten Strategie, über den Erfolg entscheidet. Also das Thema Team und Operations letztendlich auch, um es mal ein bisschen taktischer zu benennen, unabhängig von dem Soft Skill oder von dem Skillset an sich, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich sehe das immer als 3 Säulen. Das Thema GTM, Strategy, das zweite ist Team Org und das dritte ist tatsächlich alles, was unter Tech Stack, was wir vorhin auch angesprochen haben, fällt. Und ich glaube auch hier, das ist vielleicht ja auch schon eine Überleitung zu einem weiteren Thema von uns, dass eine Organisation über die verschiedenen Wachstumsschritte unterschiedliche Skillset, aber natürlich auch unterschiedliche Teamstrukturen und Dynamiken braucht. Das kennen wir beide aus Early Stage Startups, wo 5 Leute oder 10 Leute einfach hands-on sich Files von A nach B schicken über Slack, ist eine andere Organisation, Zusammenarbeit, als wenn wir es dann eben dann die 500 oder 5000 Mitarbeiter sind.
Was sind denn da die entscheidenden Faktoren für dich? Wie schaffe ich denn diese Transformation von, hey, wir treffen uns im Kaffee-Eck und besprechen, was wir gemeinsam machen und sind damit wirklich erfolgreich, bis zu, okay, jetzt müssen 500 Leute wissen, was der Gründer im Kopf hat und wie er sich das gedacht hat, wie wir das Produkt weiterentwickeln.
Ja, absolut einer meiner Knackpunkte und ich habe einige Organisationen begleitet in den letzten Jahren und es ist schmerzhaft. Ich muss es einfach sagen, wie es ist. Es gibt, glaube ich, meiner Meinung nach keine Patentlösung. Mhm. Es gibt natürlich ein paar Strategien, da können wir gerne gleich drauf eingehen. Aber um es mal zusammenzufassen, Wachstum ist schmerzhaft. Es gibt von mir aus noch einen Lucky Pain in der ganzen Veranstaltung.
Aber schön, dass du uns noch einen Gummi zuwirfst.
Ja, also es ist tatsächlich, glaube ich, nicht nur das Thema Workload, das in der Phase, also wir reden ja in den Wachstumsübergängen im Sinne von Early to Growth, Growth to Scaling, das sind immer Brüche, die Veränderungen mit sich bringen. Veränderungen sind in der Regel für jeden erstmal eine Herausforderung, weil sie, und das ist jetzt eine Überleitung zur möglichen Lösung, eine Veränderung der Rolle, der Verantwortlichkeiten und des Selbstverständnisses jedes Einzelnen beinhaltet. Also um auf einen Aspekt einzugehen, den ich immer als sehr hilfreich empfunden habe, ist, definiere Rollen klar. Unabhängig davon, dass die sich vielleicht oder beziehungsweise relativ wahrscheinlich verändern werden. Ich habe es auch sehr häufig erlebt, gerade bei Interim-Mandaten, dass Rollen gar nicht klar definiert wurden, auch in Arbeitsverträgen keine Verantwortlichkeiten definiert waren. Also das heißt, dann gibt es eine Veränderung, die nicht klar kommuniziert wird, wo die Verantwortlichkeiten und die Ziele auch nicht klar kommuniziert werden. Das heißt eigentlich aus organisatorischer Sicht eine komplette Ineffizienz, weil keiner klar nach einem Goal sich ausrichten kann und das natürlich dann auch möglichst effizient umsetzen möchte und kann. Und zum anderen auch, und das ist jetzt, wie gesagt, etwas Gefühltes, auch keine Bestätigung damit erfährt. Mhm. Also Sinne von, ich bin beispielsweise jetzt Product Marketeer und mein Ziel ist, so und so viel Leads über 5 Channels zu generieren, um als messbare KPI zu sprechen. Und dementsprechend ist eine meiner Lösungen immer zu sagen, definiere die Rolle für den nächsten Wachstumsschritt. Und das hat meiner Meinung nach einen schönen Nebeneffekt, dass die Personen sich ja auch weiterentwickeln können. Also es ist jetzt nicht nur sozusagen der Pain an sich, sondern es ist auch ein Entwicklungspfad für Menschen, die, und das betrifft ja viele Menschen in der Startup-Welt, die sich weiterentwickeln wollen, die auch nicht statisch die nächsten 5 Jahre immer eine Rolle.
Absolut. Und damit kann man mit dem Unternehmen und innerlich wachsen. Und ich fand es auch sehr spannend, dass du diesen Aspekt angesprochen hast, der Wertschätzung. Weil wie oft haben wir es in Großunternehmen, dass die Leute sagen, ja, das Gehalt ist Schadensersatz. Und da merkst du einfach, sie bekommen keine Wertschätzung aus der Arbeit. Sie bekommen keine Befriedigung, dass sie ihre Ziele erreicht haben. Sie sind so distanziert davon, dass sie das Gehalt nur noch als Schadensersatz ansehen. Und genau das macht uns ja nicht erfolgreich.
Absolut, das ist so das Spiel, ich sag mal, Time versus Money. Und wenn du deine Lebenszeit ausschließlich verkaufst und dann, Startup würde ich mal behaupten, sind es keine 8 Stunden, sind es vielleicht eher 9-10 Stunden für ein Gehalt und vielleicht potenzielle Shares verkaufst, ist das ausschließlich sicherlich nicht das, was dich glücklich macht oder Unsinn generiert. Das ist ja auch das Thema, das du jetzt angesprochen hast bezüglich der Wertschätzung. Sinn muss ja nicht ausschließlich nur durch die Arbeit generiert werden. Also den Anspruch habe ich jetzt auch nicht. Aber es sollte auf jeden Fall eine sinnvolle Tätigkeit sein, die natürlich dann auch Anerkennung bekommt. Und das ist vielleicht nochmal ein zweiter Aspekt neben diesem Thema Rolle, Verantwortlichkeit, Anerkennung. Das erlebe ich auch sowohl im sehr positiven als auch im nicht so gelungenen Sinne. Die neue Strategie muss kommuniziert werden. Mhm. Also es werden ja doch sehr viele All-Hands und OKR-Plannings und dergleichen veranstaltet. Daran scheitert es in der Regel nicht. Ich glaube aber, diese Transparenz zu sagen, okay, und jetzt wird es vielleicht auch mal ein bisschen wackeliger, aber wir haben Plan. Ja, wir wissen, wo wir hinlaufen wollen und wir brauchen euch. Diese Kommunikation, und das ist vielleicht auch eine Kopplung wiederum zum Thema Wertschätzung, ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, insbesondere wenn wir über Hybride oder Remote-Setups auch sprechen.
Absolut. Und wenn man sich das von der Organisationspsychologie anschaut, dann sind ja die leistungsstarken Teams tatsächlich die Teams, die eine hohe intrinsische Motivation haben und trotzdem ehrlich zueinander sind. Weil es braucht eben genau diese beiden Komponenten, um diese Transformation, um diesen Schmerz und diese Entwicklung gemeinsam bewältigen zu können.
Richtig. Und ich glaube, das ist letztendlich dann die Teamdynamik und die, sagen wir mal, die Power, die entfaltet wird in dieser kollaborativen Situation. Ansonsten wäre jeder einzeln vor seinem Rechner sozusagen auch ein Leistungsträger. Mhm. Das sehe ich absolut ähnlich. Ich glaube, vielleicht ist es nochmal so ein ergänzendes Thema, was ich sehr häufig gefragt werde von jüngeren Kolleginnen im Startup- oder Tech-Bereich, wenn es um eine Neuorientierung geht, welches Unternehmen, welche Rolle denn für sie sinnvoll wäre, was ich empfehlen würde aus meiner Erfahrung. Und meine Tendenz, wenn wir wieder über Entwicklungspfade sprechen, ist definitiv auch, dass die Lead-Rollen und die Verantwortlichkeiten in cross-funktionalen Teams auch letztendlich die Key Driver sind für diese Kultur. Mhm. Also, und ich glaube, dafür muss es auch einen Raum gegeben werden, ist vielleicht ein Stück weit ein Unterthema von beiden Punkten, die wir jetzt angesprochen haben. Aber meiner Meinung nach ist das etwas, was auch versucht wird über das ganze Thema Leadership. Ja, aber ich habe erlebt, hat sich tatsächlich meine komplette Karriere durchgezogen, dass für Leadership eigentlich keine Zeit und kein Raum eingeplant wird. Also ja, man schickt uns dann quasi auf Workshops und Seminare, damit wir unter anderem uns oder das Management stärker aligned ist. Aber ich sag mal, wenn du ein wirklich guter Lead bist oder einen Anspruch an dich hast als Lead und die Rolle eigentlich 50-50 erfüllen müsstest, dann ist in der Regel eigentlich die Skill-Rolle zu 100% bereits erfüllt und du versuchst eigentlich aus deiner eigenen privaten Ressource noch diese Leadership-Rolle zu erfüllen.
Absolut, und da geht es um Skill und Daily Operations, die einen so vereinnahmen. Und ich glaube, alle Zuhörerinnen da draußen, die nicken gerade, weil es ist egal, ob du im Großkonzern bist, ob du da ein Startup machst, wir alle nicken und sagen, okay, das, was es eigentlich ausmacht, warum wir auch antreten als Führungskraft, dass wir vorangehen wollen, dass wir für was stehen wollen, dass wir eine Vision transportieren wollen und die Menschen da mitnehmen wollen. Dafür ist in der Regel keine Zeit da. Und ich finde, es ist so wunderbar, wenn wir jetzt mal vielleicht mal so 1-2 eben nach oben springen. Also weil wir sehen diese, wir können wirklich ganz hands-on, wir sind da mittendrin, wir helfen diesen Unternehmen da wirklich nach vorne zu gehen und Neues zu gestalten. Aber man muss natürlich auch von der Metaperspektive ein bisschen drauf gucken. Das heißt, wir müssen die ökonomischen, aber auch die wirtschaftlichen Faktoren mit berücksichtigen. Wir gucken auf die ESG-Ziele und so viele Themen, die da draußen gerade nach unserer Leadership-Aufmerksamkeit schreien. Was sind denn da aus deiner Sicht die grundlegenden Ansätze und neuen Denkweisen, die wir dafür anwenden müssen?
Ja, ich finde die Frage wahnsinnig spannend. Ich bin ja sehr dankbar, dass wir darüber sprechen können, insbesondere jetzt sozusagen als Abschluss, aber auch mit dem Ausblick auf 2025. Prinzipiell habe ich mich damit in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt, habe auch immer wieder verschiedene Gruppen selber initiiert oder auch das Thema in Gruppen mit reingenommen. Und ich bin letztendlich nach mehreren Jahren des Nachdenkens und tatsächlich auch der Zuspitzung der Weltlage, so wie wir sie jetzt am 19. Dezember 2024 erleben, zu dem wenig überraschenden Ergebnis gekommen, dass die Zeit jetzt ist. Die Zeit ist jetzt zu handeln, wie du das jetzt ja auch schon im Intro sehr schön benannt hast, bin ich unter anderem in der Community The School of Moral Ambition aktiv und sehe das sozusagen auch als Möglichkeit, nicht nur sozusagen zu konsumieren, Nachrichten zu konsumieren, meine eigenen Gedanken zu machen oder und mit anderen zu diskutieren, sondern eben auch die Verantwortung wahrzunehmen, sowohl als aus ökologischer, aber natürlich auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht. Mhm. Und da folge ich schon des Längeren Ruta Bregmann mit dem Menschenbild oder mit seiner Vision des Menschenbilds, die er so formuliert hat, dass er sagt, der Mensch an sich ist gut. Das ist natürlich jetzt nicht seine Idee an sich, es ist per se erstmal ein Statement, aber die Art und Weise, wie er das formuliert und das auch in die Praxis trägt oder dazu aufruft, es in die Praxis zu tragen, finde ich überaus inspirierend. Ich habe den Eindruck, die gesamtgesellschaftliche Tendenz ist die Haltung, der Mensch ist böse, also der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, also im Sinne von Thomas Hobbes, und wir müssen uns gegen uns selber schützen, also im Sinne von, wir müssen den Staat so konstruieren oder Mechanismen gestalten, dass wir uns vor unserer eigenen Böswilligkeit quasi beschützen. Also dieser ganze Protektionismus, den wir ja sehen, der sozusagen in die Vergangenheit eigentlich blickt und nicht in die Zukunft, nicht in etwas Gestaltendes, in etwas Neues, sondern sozusagen das Bestehende zu bewahren, zu beschützen, sicherlich nicht das ist, was unsere Zukunft und auch die Möglichkeiten, die wir aus technischer Sicht mittlerweile haben, komplett ausschöpft. Mhm.
Absolut. Und ich meine, da gucken wir natürlich drauf, wenn Unternehmen und ganze Industrien danach schreien, dass sie jetzt staatliche Förderung brauchen. Das ist ja dieser Protektionismus, die anderen sind böse, die Chinesen haben das mit der E-Mobilität leider früher verstanden. Jetzt helft uns mal. Die bekommen ja auch Hilfe. Das ist richtig. Das ist tatsächlich kein fairer und transparenter Wettbewerb. Aber wie kann man denn neu darauf gucken? Wie kann man ökonomische Systeme neu definieren? Und wie finden wir da auch unsere spezielle Rolle in Europa? Denn wir haben ja ein ganz spezifisches Wertesystem, auch ein ganz spezifisches Verständnis, wie wir zusammenleben. Und das ist ja einzigartig auf der Welt. Es ist ja nicht nur der hohe Konsum und der Lebensstandard, warum die Leute zu uns kommen wollen. Es sind ja auch diese freiheitlichen Werte, die uns zusammenhalten und uns ausmachen als Europäer.
Absolut. Das Thema liberale, sag mal, Gesellschaftsordnung ist meiner Meinung nach in Europa etwas, was es vor allem gilt, jetzt nicht nur zu beschützen, sondern auch neu zu gestalten. Mhm. Das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich sowohl beruflich als auch privat sehr intensiv beschäftige. Und ich glaube, ein Stück weit haben wir gerade eine Art Blaupause in Europa. Wir sehen, dass andere Länder, sei es jetzt in den USA, oder auch in China es Tendenzen gibt, sowohl der De-Demokratisierung. Mhm. Es, glaube ich, beschreibt diese Tendenz sehr gut. Auf der anderen Seite sehen wir es ja auch in Europa. Das schöne Wort Demokratiemüdigkeit impliziert ja eben kein Aktivismus. Und dann komme ich jetzt mal mit Jürgen Habermas, mit dem Ansatz, den ich großartig finde, zu sagen, es gibt einen Raum zwischen Staat und dem Bürger, der sich Zivilgesellschaft nennt. Und diese Zivilgesellschaft ist eine gestaltende Kraft, die in der Gemeinschaft, aber auch eben dem Individuum die Möglichkeit gibt, eine Gesellschaft mitzugestalten auf die Art und Weise, wie es der Person entgegenkommt. Das heißt, eine Stimme zu haben, also eine Stimme in der Pluralität zu haben, würde Jürgen Habermas sagen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein, sagen wir mal, Breaking Point in der Wahrnehmung. Denn der Bürger an sich, der sich vermutlich noch als Demokrat wahrnimmt, aber der keine Partizipationsmöglichkeiten sieht, außer vielleicht nach einem oder mehreren sehr krassen Erlebnissen auf die Straße zu gehen, wie wir es erlebt haben in Deutschland letzten November nach den Treffen in Potsdam.
Ja.
Also da sieht man ja, dass die Leute was machen wollen, die haben, sie nehmen sehr bewusst wahr, dass da etwas schiefläuft. Dass die Demokratie einem Risiko von nicht demokratischen Tendenzen ausgesetzt ist. Und ich glaube, da ist so der entscheidende Punkt zu sagen, okay, was können wir machen, jeder Einzelne, um eine Demokratie oder ein liberales Wertesystem, unabhängig von der staatlichen Regulierung erstmal,
absolut, ja,
weiterzuentwickeln, was auch ein Thema, dass wir vielleicht noch eingehen können, ist, wie schaffen wir denn jetzt diese Transformation? Sicherlich nicht mit alten Mechanismen oder ausschließlich basierend auf alten Mechanismen. Und vielleicht da noch einen letzten Satz. Ich glaube, dass Demokratie Demokraten braucht. Und da ist jetzt tatsächlich für mich so die entscheidende Frage, was können wir machen, um diese Verantwortlichkeit, dieses Verantwortungsbewusstsein in die Praxis zu tragen.
Absolut. Und du sagst, es braucht Demokraten. Und ich habe den Eindruck, Demokratie ist genauso schmerzhaft wie wachsen, weil es bedeutet Transformation. Es bedeutet, wir verändern Dinge und wir müssen das zusammen hinbringen. Und da ist es egal, ob Sales und Marketing jetzt endlich mal miteinander reden müssen und den Kunden im Blick haben.
Der Konsens sollte bei beiden gegeben sein, ja.
Genau. Oder ob wir das jetzt auf diese gesellschaftliche Ebene heben. Wir sind alle Teil dessen und wir müssen und wir können selbstwirksam sein. Das heißt, wir können im Kleinen, wie wir mit unserer Familie umgehen, wie wir mit Freunden, aber auch wenn wir auf unseren Netzwerkveranstaltungen sind, liebe Charlotte, wie wir da mit den anderen umgehen, wie wir uns bestärken, uns gegenseitig unterstützen und uns Räume öffnen, das brauchen wir auch im demokratischen Kontext, dass da was Neues entstehen kann. Und das passiert nicht, wenn ich die Schotten dicht mache, wenn ich in Silos denke, wenn ich in Parteipolitik denke, wenn ich in Machterhalt denke, dann verschließen wir uns, dann wird es klein und es wird rückständig. Damit haben wir noch nie weder in der Wirtschaft noch in der Gesellschaft Neues gestaltet. Und da liebe ich ja immer Yuval Harari, der gesagt hat, Knowledge that doesn't change behavior is useless. Und ich finde, das trifft es. Wir haben so viel neues Wissen erhalten in den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen, in dem, wie wir gewirtschaftet haben. Und wir tun so, als hätten wir es nicht. Und wir ignorieren es. Dann denke ich mir, oh, ja, liebe Leute, bitte.
Ja, das finde ich einen wahnsinnig tollen Transfer, nicht? Weil das Thema Konsens wird ja sozusagen so als Showblocker immer bezeichnet. Ja, oh, wir müssen uns jetzt einigen und es ist ein Kompromiss und eigentlich wollen wir den alle nicht. Das stimmt doch nicht, ja? Mhm. Also wie du sagst, wir haben ja eigentlich auch Tools, etwas Neues gemeinsam zu entwickeln, von dem alle dann letztendlich partizipieren. Aber vielleicht liegt dahinter eben wieder dieses Menschenbild zu sagen, oh, wir wollen ja gemeinsam uns eigentlich etwas Gutes, ja, und nicht dieses, ja, aber wenn ich dir jetzt was von mir abgebe, sei es nur eine Idee, Zeit oder Liebe, dann verliere ich etwas. Und deswegen, da bin ich komplett bei dir. Es ist zum einen so, glaube ich, dass diese Haltung in der Gemeinschaft, so wie beide ja auch sehr aktiv sind in dem Ökosystem, dass wir das Ökosystem als gemeinsame Plattform weiterentwickeln, als Mehrwert für alle. Und das Zweite, wie du sagst, wir haben die Tools. Warum nutzen wir sie nicht dafür? Wir können sie jetzt für, ich sag mal, eine skalierbare Organisation nutzen. Wir können sie aber auch für andere Themen einsetzen, wie jetzt eine ökologische Transformation, gesellschaftliche Veränderungen und so weiter.
Absolut. Und wir müssen einfach das Wissen, das wir haben, was faktisch da ist, zum Beispiel, dass die Weltressourcen endlich sind. Also ich weiß gar nicht, mit welcher Naivität man da in diese Welt gucken kann, wenn man sagt, na, wir machen einfach weiter so und nehmen einfach immer mehr. Das merke ich zu Hause auch, wenn ich den Kühlschrank nicht auffülle, ist er leer. Also das ist einfach, ich weiß gar nicht, ob das ein physisches Gesetz ist, dass der immer freitags leer ist, dieser Kühlschrank. Aber es ist einfach Fakt, dass Ressourcen nicht unbegrenzt auf der Erde zur Verfügung stehen. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir nicht nur effizient, sondern auch originär sinnvoll mit Ressourcen umgehen. Und das braucht ein neues ökonomisches, aber auch wirtschaftliches Denken. Und es braucht ein neues System, wie wir diese Dinge im Umlauf, in der Nutzung behalten, weil wir einfach nicht unendlich schöpfen können. Und da ist es egal, ob ein Herr Trump sagt, wir machen die verschiedensten Innovationstechnologien, um weiterhin Öl zu generieren. Der Fakt ist, entweder ist es irgendwann leer oder es ist zu teuer, als dass wir es noch bergen können, um den hohen Bedarf an Energie und Öl als Rohstoff fortzuführen. Und da können wir jetzt jeden Rohstoff nehmen, ist jetzt einfach nur ein Beispiel.
Ja, ja. Ja, das sehe ich ähnlich. Was mich an der Debatte in den letzten Jahren immer ein wenig abgeschreckt hat, war dieses Thema Verzicht. Mhm. Also es wird etwas weniger und deswegen darfst du nicht mehr. Ich breche es ganz radikal mal auf das Argument runter. Und den Punkt, den du vorhin angesprochen hast, den ich absolut sehe, ist zu sagen, ja, aber was ist denn, wenn wir das ganze Thema, also im Sinne von Ressourcen schwinden, sind nicht mehr endlich und wir werden eigentlich den Lebensstandard als Wertversprechen des Kapitalismus, muss man auch sagen, nicht mehr halten können. Es wird nicht mehr so viel potenzielles Wachstum geben. Was machen wir jetzt? Weniger? Okay, das ist eine Möglichkeit. Offensichtlich finden das die Leute nicht so toll.
Überraschenderweise.
Auch ein bisschen Demokratie destabilisierend als Effekt. So als Tendenz würde ich das mal so interpretieren aus den letzten Jahren. So, und jetzt ist tatsächlich ja die Frage, wenn dieses System so aufgrund der Fundamente, die wir angenommen haben, unendliche Ressourcen, unendliches Wachstum, Hauptsache wir skalieren jetzt unser Growth weiter. Wenn diese Logik nicht mehr funktioniert, dann, wie du sagst, brauchen wir eine andere Logik. Und ein Vorschlag wäre ja zu sagen, gut, welche alternativen Logiken haben wir denn? Und die eben nicht auf diesem endlosen Wachstum beruhen. Und ein Ansatz wäre dann zu sagen, naja gut, dann fokussieren wir unser Erfolgserlebnis vielleicht auch auf etwas anderes. Also wonach bin ich denn erfolgreich als Mensch und als Gesellschaft?
Und auch als Unternehmen. Und genau da müssen wir ran. Wie definieren wir denn Erfolg grundsätzlich. Und ich finde auch, die Kreislaufwirtschaft gibt uns da ja eine schöne Möglichkeit. Und um dieses Modell neu zu definieren, haben wir ja schon Ansätze. Eine Möglichkeit ist ja, in der Kreislaufwirtschaft zu denken, dass wir diese Ressourcen unendlich nutzen und so nutzen, dass wir sie unendlich verwenden können, dass wir nicht immer auf neue Ressourcen angewiesen sind. Und das ist ja das Schöne, dass wir da auf der EU-Ebene schon relativ weit sind. Das Problem ist, dass es im Moment als diese Verzicht, als weniger du darfst nicht wahrgenommen wird. Dabei gibt es von renommierten Unternehmensberatungen, und da kannst du alle Top-Strategieberatungen rannehmen, Untersuchungen und Studien dazu, dass wir damit neuen Wachstum schaffen können. Und das sind große Zahlen, die prognostizieren. Das heißt, dieser erste gefühlte, na, dann müssen wir weniger machen, oder ich kann nicht mehr so viel kaufen oder so viel leben, das muss nicht richtig sein. Ich glaube, wir müssen da eine neue Erfahrens- und neue Denkwelt kreieren.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also jetzt nochmal vielleicht aus philosophischer oder sozialpolitischer Sicht, denke ich, ist das ein neues Narrativ. Mhm. Also im Sinne von, wir haben jetzt sozusagen unser Konsumverhalten auf alles, was neu ist, fokussiert. Sowohl jetzt im B2B als auch in der Privatwirtschaft. Wie gesagt, okay, ich brauche immer etwas Neues oder etwas Zusätzliches, ist ja eben letztendlich dieses, lass uns aus bestehenden Ressourcen eigentlich einen Mehrwert generieren. Und ich glaube, das ist in erster Linie, deswegen komme ich jetzt eben oder begann ich unser Gespräch eben aus sozusagen eher Perspektive eines Menschenbildes, dass das ein Selbstverständnis von uns selber ist. Und wie du sagst, in der EU sind wir da sehr weit. Also in ganz, ganz vielen alten Bereichen, wie beispielsweise die Automobilindustrie, sind wir hinten an. Aber mit diesem Thema könnten wir glänzen und könnten wir auch ökologisch als auch gesellschaftlich voranschreiten und auch, ich sag mal, Tendenzen, die wir alternativ in der Welt sehen, etwas entgegensetzen. Ja, also sozusagen auch zu sagen, aha, guck mal, es gibt eine Logik, die funktioniert für unsere Gesellschaft. Und zwar, und jetzt kommt ein Aspekt, der vielleicht ein bisschen ausgelutscht auch ist, aber langfristig funktioniert. Ja, es ist ja kein System, das sozusagen ein kurzfristiges Feuerwerk entzündet, sondern wenn wir das flächendeckend implementieren, hat das ja eine Wirkung über Generationen. Ich befürchte ein Stück weit, und das ist vielleicht unsere Herausforderung aktuell, unserer Generation, dass diese Transformation ein schmerzhafter Prozess ist, der auch erstmal Geld kosten wird, bis wir eben hinten heraus die Gewinne sehen, also auf verschiedenen Ebenen. Das ist so meine Hypothese gerade.
Ich glaube, die ist total berechtigt, diese Hypothese. Wir müssen, und es ist egal, ob du in eine neue Technologie investierst, ob du in ein neues Geschäftsmodell investierst oder ob wir in ein neues ökonomisches, gesellschaftliches Modell investieren. Und das ist natürlich die monetäre Komponente, das ist aber auch die, ich sag's mal, emotionale Komponente, weil ich muss mein Konsumverhalten überdenken. Ich muss es nicht zwangsläufig auf Null zurückfahren. Ich glaube, das ist vor Weihnachten sowieso gar nicht möglich, aber genau. Aber ich glaube, damit haben wir die Chance, neue Denk- und Lebenswelten zu kreieren, ein neues Narrativ zu schaffen. Und Charlotte, ich danke dir, dass wir diese gemeinsame, tolle, wirklich tiefgehende Folge zusammen gemacht haben. Ich könnte noch stundenlang mit dir reden.
Das machen wir im neuen Jahr.
Aber sowas von.
Vielen herzlichen Dank.
Und das war's, meine lieben Zuhörerinnen, die letzte Folge von Femture. Es war wirklich eine wunderbare Zeit für mich. Es ging richtig tief und ich werde es immer in meinem Herzen behalten, diese 79 Folgen, die ich mit beeindruckenden Gästinnen gemacht habe. Es war wirklich alles dabei. Wir hatten Vorständinnen, wir hatten Aufsichtsrätinnen, wir hatten Gründerinnen, wir hatten Netzwerkinitiatorinnen, wir hatten Professorinnen. Und das waren alles Frauen, oder das sind alles Frauen, die Zukunft gestalten und neue Wege gehen. Und natürlich, ich hatte euch, die ihr immer wieder und ganz treu zugehört habt. Und wir sind wirklich zu einer richtig großen Community angewachsen. Denn für mich und auch für euch war Femture mehr als nur ein Podcast. Es war eine weibliche Business-Stimme. Und es war ein Raum für uns, Innovation und Transformation aus unserer Perspektive zu beleuchten. Und da haben wir richtig tolle Sachen herausgearbeitet. Das sind Inspiration und Bestärkung für uns, dass es da viele draußen gibt. Viele tolle Frauen, die gestalten und mutig voranschreiben. Und das bleibt uns. Und auch ich gehe weiter. Mein Harvard-Studium zu Sustainable Innovation und Kreislaufwirtschaft, ihr habt so ein bisschen gehört. Ich habe schon ein paar Facts rausgehauen. Das hat mich so gefesselt und ich glaube wirklich dran, dass das Fundament ist, wie wir Zukunft gestalten. Und mit diesem ökonomischen Modell möchte ich tatsächlich in 2025 starten und da neue Wege gehen, Neues gestalten. Und welche Form das annimmt, das weiß ich auch noch nicht so genau. Aber ich weiß, dass wir uns wieder treffen, liebe Zuhörerinnen. Irgendwann und irgendwo. Aber sicherlich als Frau, die in die Zukunft führt. Herzlichen Dank.